Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Wir haben uns in diesem Monat, im August, immer wieder so mit dem Thema und so verschiedenen Unterthemen unter dem Stichwort Gemeinschaft Leben beschäftigt. Wir haben festgestellt, dass wir als Gemeinde eine Gemeinschaft der Begnadigten sind. Nicht die Gemeinschaft der Rechthaber, die den anderen sagen, wo es lang geht, sondern die, die Vergebung empfangen haben und die anderen sagen, wo es Vergebung gibt. Wir haben gesehen, dass unterschiedliche Erkenntnisse uns nicht trennen sollen, sondern dass wir die aushalten dürfen, weil es darum geht, wer Jesus gehört und dass auch Nachfolger von Jesus zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen können. Dass wir gemeinsam verschiedene Gaben einsetzen und jeder andere Begabungen mitbringt. Wir haben uns Gedanken gemacht um die Gemeinde als Rettungsmannschaft, dass Jesus deswegen Jünger beruft, nachdem er die Not der Menschen gesehen hat, durch die Städte und Dörfer gegangen ist und gesehen hat. Jetzt könnte man die Frage stellen, und die muss ich ja stellen, was heißt denn jetzt Gemeinschaft leben? Wie geschieht das denn? Wie passiert das? Nun gibt es in Apostelgeschichte so zwei Abschnitte. Einer, der hat so ein geflügeltes Wort hervorgebracht. Sie waren miteinander ein Herz und eine Seele. Ist das jetzt so Gemeinde Jesu, nach außen hin ein Herz und eine Seele, aber wenn man genauer dahinter schaut? Nun ja, ich möchte uns mal mit hineinnehmen und zwei Abschnitte aus der Apostelgeschichte uns vorstellen und dazu ein paar Gedanken. Apostelgeschichte 2. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff jedermann, und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag kamen sie einmütig im Tempel zusammen, und in den Häusern brachen sie das Brot und trafen sich mit jubelnder Freude und redlichem Herzen zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Das ist jetzt nicht so einfach, diesen Bibelabschnitt auf uns anzuwenden heute. Manches davon erleben wir ja so nicht. Was machen wir jetzt mit so einem Bibelabschnitt? 6 Verse, berichtende Verse aus der Apostelgeschichte. Sagen wir jetzt, da müssen wir natürlich, bibeltreu wie wir sind, möglichst nah am Original bleiben und das leben, was da steht. Einverstanden? Na, spätestens, wenn es darum geht, sie verkauften ihre Häuser und Äcker und spendeten das Geld der Gemeinde, da sagen wir, so nah dann doch nicht am Bibeltext, oder? Also ich weiß nicht, was für ein Haus ihr habt. Ne? Manche sagen es ja, lieber würde ich die Bude loswerden. Also, aber das ist die Besonderheit und diese Schwierigkeit bei solch einem berichtenden Abschnitt. Da wird hier uns erzählt, wie die Gemeinde das gelebt hat und was sie damit erlebt hat. Manche sagen, gut, das ist ein Sonderfall für jene Zeit. Die Christen haben damals, auch wenn sie sich noch nicht Christen nannten, sie haben sich damals orientiert daran und haben damit gerechnet, dass Jesus sowieso bald wiederkommt. Vielleicht 2 oder 5 Jahre. Und dann kommt Jesus wieder und in der Zwischenzeit leben wir hier und erzählen den Menschen, dass er auferstanden ist, dass er der Herr ist. Und da ist es natürlich, ja, was soll man dann noch mit Häusern und Grundstücken, wenn Jesus wiederkommt? Und außerdem, spätestens im Jahr 70, als die Römer alles platt gemacht haben, war es egal, ob man ein Haus in Jerusalem hatte oder nicht. War alles weg. Dann habe ich aber ein Problem. Jesus hatte ja auch gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Also wenn sie wirklich überzeugt waren, dass sie nur wenig Zeit haben, wieso sitzen sie da jahrelang in Jerusalem, ohne loszugehen? Wie wollen die mit der ganzen Welt fertig werden, wenn Jesus bald wiederkommt, wenn sie nicht losgehen? Also so ganz leuchtet mir diese Erklärung nicht ein. Könnte es sein, dass dieser Abschnitt ein Beispiel dafür ist, wie die Gemeinde damals Wege gesucht hat, das zu leben, was Jesus ihnen aufgetragen hat? Könnte es damit zusammenhängen, dass Jesus eben keine einheitliche Gemeindeordnung hinterlassen hat und hat gesagt, so, in jeder Gemeinde setzt 12 Älteste ein, die sollen sich um das und das kümmern und alle 5 Jahre wird gewählt und, ja, hat Jesus ja nicht gemacht. Lesen wir nichts davon. Hat Jesus ihnen grundsätzliche Anweisungen hinterlassen und es ihnen ein Stück selber überlassen, wie sie das organisieren? Und dann ist dieser Bericht hier aus Apostelgeschichte 2 ein Beispiel dafür, wie sie das versucht haben. Schauen wir mal, ob das so sein könnte. Was hat Jesus seinen Jüngern hinterlassen an Anweisungen? Geht zu allen Völkern und macht Menschen zu meinen Jüngern, indem er sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Das war ein wesentlicher Auftrag. Verkünden, lehren. Das, was sie als Missionsbefehl bezeichnen, heißt ja nicht, geht hin und tauft, sondern geht hin und macht zu Jüngern. Das ist der eigentliche Befehl. Indem ihr verkündigt, indem ihr lehrt, indem ihr euch organisiert. Ja? Also der eigentliche Befehl heißt, macht Menschen zu meinen Nachfolgern. Jesus hat er ihnen auch hinterlassen, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe und so, wie der Vater mich geliebt hat. Das ist sein Auftrag. Ausdrücklich wiederholt er das mehrmals, die Liebe untereinander. Das ist das neue Gebot, das ich euch gebe. Oder eine andere Zuspitzung in Johannes 17, in dem hohepriesterlichen Gebet, wo Jesus sagt, das ist mein Wunsch, Vater, wenn ich an die Gemeinde denke, an die Menschen, die durch die Apostel zum Glauben kommen, dass sie eins sind. Vater, dass sie so eins sind, wie wir, du und ich, eins sind, so sollen sie untereinander eins sein. Und beide Male verknüpft Jesus das damit und sagt, dann werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid an der Liebe. Und dann kann diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Also an der Liebe zueinander und an der Einheit der Christen in dieser Welt wird die Welt erkennen, dass das nicht bloß irgendein Gedankengebäude ist, sondern dass da wirklich was passiert ist. Wenn ich das so anschaue, könnte es mir manchmal ein bisschen schwer ums Herz werden, wenn ich manche Leserbriefdiskussionen in christlichen Zeitschriften verfolge und denke, ja, Vater, so wie du und ich eins bin, sollen sie eins sein untereinander. Manchmal fällt es mir nicht schwer zu glauben, dass die Leute uns das nicht abnehmen. Aber schauen wir weiter. Ein weiterer Auftrag von Jesus. Jesus nahm das Brot, dankte dafür, brach es in Stücke, gab es seinen Jüngern, das ist mein Leib. Und dann sagt Jesus, tut das immer wieder. Tut das immer wieder. Das soll bei euch eine immer wiederkehrende Praxis sein, dass ihr dieses Mal miteinander feiert. Ich habe es heute eingesetzt, sagt Jesus, und ich möchte, dass ihr das regelmäßig tut. Und ein weiterer Anweisung, dass Jesus immer wieder seine Jünger erinnert, zu beten. Seid wachsam, betet. Betet, dass ihr nicht in der Versuchung zum Fall kommt. So, und jetzt lesen wir uns nochmal durch, was Kapitel 2, Vers 42 in der Apostelgeschichte steht. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig, ließen sich von den Aposteln unterweisen. Das heißt, Sie haben ernst genommen, dass Jesus sagt, lehrt sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und daran wird deutlich, dass es nicht darum geht, dass Lehre nicht einfach nur eine Dogmatik ist, wo man sagt, okay, jetzt lass uns die Paragraphen nacheinander abhandeln über Gott und über Jesus und die Welt und die Sünde, sondern lehrt sie, was es heißt, mir nachzufolgen. Das ist der Punkt, auf den es ankommt. Lehrt sie, was es heißt, wenn einer sagt, ich möchte zu Jesus gehören. Sie lebten in enger Gemeinschaft, da haben wir jetzt die Liebe und das Einssein untereinander. Sie brachen das Brot miteinander. Das war der Kern der Gottesdienste, die sie gefeiert haben. Die Mitte des urchristlichen Gottesdienstes war das Abendmahl. Miteinander vor Jesus zu stehen und sich daran zu erinnern, Herr, wir leben von deinem Opfer, das du dich gegeben hast. Der Mittelpunkt des Gottesdienstes war nicht ein theologischer Vortrag, sondern die Begegnung mit dem Herrn, der für uns gestorben ist und sein Leben gelassen hat. Und sie beteten. Wir sehen also wesentliche Anweisungen, die Jesus gegeben hat, bilden hier die Mitte der Gemeinschaft. Jetzt hatten sie aber in Jerusalem, und das wird hier schon angedeutet mit den Häusern und den Äckern, eine besondere Form gefunden, wie sie das lebten. Und dazu möchte ich ergänzend noch Kapitel 4 lesen. Ja? Die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Also wir wissen jetzt, das ist nicht Alfred Tetzlaff, ne, sondern in Jesus. Niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als privates Eigentum. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Machtvoll bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und ein großer Segen lag auf ihnen allen. Keiner in der Gemeinde musste Not leiden, denn wer ein Haus oder ein Grundstück besaß, der verkaufte es, wenn nötig, und stellte das Geld der Gemeinde zur Verfügung. Man tat das, indem man es vor die Apostel hinlegte. Davon wurde jedem Bedürftigen zugeteilt, was er brauchte. So machte es auch Josef, der von den Aposteln den Namen Barnabas erhalten hatte, ein Levit aus Zypern. Das bedeutet Barnabas, einer der andere ermutigt. Er besaß ein Grundstück, verkaufte es, legte das Geld vor die Apostel hin. Wenn wir das so lesen, dann würden wir diese Beschreibung heute eigentlich nicht mit dem Begriff Gemeinde bezeichnen. Oder frag mal, kennt jemand von euch eine Gemeinde hier in der Umgebung oder in eurem Bekanntenkreis, die so leben? Ja? Nicht. Wir bezeichnen sowas heute meistens als Kommunität. Es gibt es, ja. Es gibt es auch in unseren Tagen. Es wurden im 20. Jahrhundert welche gegründet, auch noch. Es gab über Mittelalter hindurch gab es Klöster, die haben das verwirklicht. Aber wie gesagt, bis ins 20. Jahrhundert und darüber hinaus, manche existieren, Kommunitäten, Menschen, die sagen, unser Auftrag ist nicht, irgendwo private Güter anzuhäufen, sondern was uns gehört, bringen wir ein in die Gemeinschaft. Und wenn wir meinen, wir brauchen als Gemeinschaft, als Kommunität ein Auto, dann schaffen wir gemeinsam eins an und wer es braucht, nimmt es, fertig, aus. Gibt es und gibt es immer wieder und gab es im Lauf der Kirchengeschichte immer wieder. So hat offensichtlich die Gemeinde in Jerusalem gelebt. Dann hat das natürlich Vorteile. Es setzt Zeichen. Wenn in unserer Zeit heute jemand sagt, ich brauche kein eigenes Haus, ich verkaufe mein Haus, mein Auto, alles, ich gebe das alles her und die Kommunität, die Gemeinschaft springt dafür ein, wenn ich mal irgendwo zum Arzt muss, dann nehme ich mir das gemeinsame Auto. Ja, ich denke, das ist ein Zeichen. Ein Zeichen, da käme vielleicht sogar die Zeitung und da käme vielleicht Hessischer Rundfunk und würde sagen, schaut mal, was die da leben. Jesus hat ja gesagt, unter anderem an seine Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn die Leute eure guten Werke sehen, werden sie euren Vater im Himmel preisen. Das ist so ein Leuchtturm, der erregt Aufmerksamkeit. Das ist sicher ein Vorteil, eine Anziehungskraft. dass es gewirkt hat, sehen wir hier in Kapitel 2, wenn es dann heißt, täglich fügte der Herr welche hinzu. Die Gemeinde in Jerusalem musste nicht evangelisieren. Die musste nicht irgendwo ein Zelt aufbauen und sagen, kommt alle zur Zeltmission, sondern die haben durch ihren Lebensstil so Aufmerksamkeit erregt, dass die Leute gesagt haben, kann man bei euch auch dazu kommen? Und jetzt passiert was Merkwürdiges, was wir als Christen so gut drauf haben. Wir leben nämlich heute was ganz anderes. Wir leben als Gemeindeform weithin den Verein. Ja? Deutsches Vereinsrecht, ja? Mitglieder, eingetragene Mitglieder, wählen einen Vorstand und eine Kasse und bauen ein Haus und machen unsere Jahreshauptversammlungen und da treffen wir uns und dann bieten wir für unsere Mitglieder ein Programm an. Ist ja schön, kann man ja machen. Schief wird's nur, wenn wir das erwarten. Dass wir sagen, nein, andere einladen müssen wir nicht, denn in der Apostelgeschichte hat ja auch der Herr täglich welche hinzugetan. Also wir leben Verein und erwarten die Auswirkungen einer Kommunität. Das passt nicht ganz, oder? Nun hat solch eine Kommunität ja aber auch Nachteile. Jesus hatte ja nicht nur das gesagt, dass sie beten sollen, das Abendmahl feiern, dass sie lehren sollen, dass sie Liebe untereinander üben. Er hatte ja auch gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Das fand merkwürdigerweise in Jerusalem nicht statt. Und dass Jesus gesagt hat, fangt an in Jerusalem und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Das fand nicht statt. Geht auch eigentlich nicht. Als Kommunität zu leben und über die ganze Welt verteilt zu dienen, funktioniert nicht. Die Herrnhuter haben das eine Zeit lang versucht, Kommunität und dann irgendwo Missionare auszusenden. Und dabei sind diese Sitte mit den Losungen entstanden, ja? Dass man gesagt hat, wenn wir schon nicht morgens zusammen das gleiche Bibelwort lesen können, was wir gelost haben, dann sollen wenigstens die, die in Afrika und in Kanada sind, das gleiche Wort lesen, dann geben wir dieses Büchlein raus. Also so ist das hier entstanden, dass man sagt, Kommunität einerseits und weltweite Aktion andererseits. Aber in Jerusalem hat es nicht funktioniert. Und es hat auch Nachteile. Es ist nicht immer möglich. Kommunität, Leben mit Öffentlichkeitswirkung in Verfolgungszeiten, stelle ich mir schwierig vor. Kommunität, Leben, nun, das ist auch nicht nachhaltig. Also spätestens, wenn alle Häuser und Äcker verkauft sind, also sagen wir so, wenn sich jeden Monat ein Millionär bekehrt, dann funktioniert's. Ja? Aber wirtschaftlich nennt man sowas ein Schneeballsystem. Das heißt, es funktioniert nur, wenn ständig irgendwo von außen neuer Nachschub nachkommt. Das ist nicht nachhaltig, weil irgendwann, wenn die Leute sagen, wir konzentrieren uns auf das Beten und das gemeinsame Leben und so, und wenn dann irgendwann der Nachschub von außen aufhört, ist aus. Und es ist anfällig. Schon im nächsten Kapitel, Kapitel 5, lesen wir, dass auch in Jerusalem nicht alle bereit waren, dieses Modell zu leben. Ananias und Sapphira haben ihren Acker verkauft und haben gesagt, aber alles können wir jetzt nicht der Gemeinde spenden. Das wäre auch noch gar nicht das Problem gewesen. Aber sie wollten natürlich nicht so dastehen als diejenigen, die bloß die Hälfte spenden. Also haben sie so getan, als ob. Oder weiter das Kapitel weiter. Die Versorgung der Witwen, die wurde zum Problem. Und dann musste die Gemeinde in Jerusalem 7 Diakone hauptamtlich anstellen, die bloß damit beschäftigt waren, die Lebensmittel zu verteilen, weil sie gesagt haben, wir schaffen das gar nicht mehr. Das nimmt solche Ausmaße an, wir können das nicht bewältigen. Also wir sehen, dass diese Form wohl aus gutem Grund in der Gemeinde dann offensichtlich nicht weiterverfolgt wurde. Beispiel, zwei kleine Beispiele. Wir haben jetzt gelesen von Barnabas. Barnabas, Josef, gebürtig aus Zypern. Er wird hier erwähnt, dass er seinen Acker verkauft, das Geld der Gemeinde spendet und alle freuen sich. Der gleiche Barnabas wird eine Weile später Als in Antiochia viele zum Glauben gekommen sind, wird er dorthin geschickt, mal nach dem Rechten zu sehen, nach dieser Gemeinde zu schauen. Apostelgeschichte 11. Jetzt kommt dieser Barnabas dorthin. Er freut sich, dass er den Segen Gottes wahrnimmt. Er sieht, dass da Menschen zum Glauben gekommen sind, die noch nicht mal Juden waren. Stellt euch vor, die nicht beschnitten sind und die folgen Jesus nach. Und dann gibt er dieser Gemeinde dort eine Form. Und vieles übernimmt er. Er holt den Saulus, weil ihm die Lehre wichtig ist. Die Leute müssen verstehen. Und sie beten miteinander. Und sie feiern das Abendmahl miteinander. Sie übernehmen Verantwortung. Als sie von der Hungersnot der Leute in Jerusalem hören, sammeln sie in Antiochia und schicken das Geld nach Jerusalem. Aber eines hat er nicht eingeführt. Gütergemeinschaft, die er selber in Jerusalem noch mitgelebt hat. Aber in Antiochia hat er sie nicht eingeführt. Könnte ja einen Grund haben. Und einer seiner Mitarbeiter, ein Saulus, Paulus nannte er sich später, hat sogar mal ganz barsch an Christen in Thessalonich geschrieben. Die haben auch so diese Ideen gehabt, lass uns einfach beten und warten, dass Jesus kommt. Und den konnte Paulus so ziemlich unverblümt sagen, wenn ich arbeite, soll er nicht essen. Punkt. Hört sich für mich so an, als hätte Paulus auch nicht allzu viel davon gehalten, dieses Jerusalemer Modell überall hin zu übertragen. Was machen wir jetzt aber mit so einem Bibelabschnitt? Sagen wir jetzt, komm, reißen wir raus aus der Bibel oder nehmen wir als interessantes Geschichtchen und sind insgeheim froh, dass es das heute nicht mehr gibt, denn wir mögen unser Häuschen und unseren Acker ja auch. Oder was machen wir damit? Oder sagen wir, okay, das ist ein Bericht darüber, wie die Gemeinde in Jerusalem versucht hat, dem eine Form zu geben, was Jesus ihnen übertragen hat. Und dann müssen wir heute schauen, welche Form passt für uns. Aber es sollte das drin vorkommen, was Jesus uns aufgetragen hat. Dass das Wort Gottes verkündet wird und dass Menschen unterwiesen werden, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Das ist mit der Taufe ja nicht zu Ende. Es gibt so eine Redensart, die hat mich die Woche mal fast ein bisschen aufgeregt, wenn so eine Redensart unter Christen, wenn dann davon gesprochen wird, man will ja nicht immer von Bekehrung reden, das heißt, der hat jetzt auch den letzten Schritt getan. Ich wollte schon fragen, ist er jetzt im Himmel? Nee, aber die Person meinte, er hat sich jetzt bekehrt. Was ist denn das für eine Vorstellung? Er hat sich bekehrt, jetzt kann er im Wartesaal sitzen, bis der Herr Jesus kommt? Oder nee, dieser besagte letzte Schritt ist der erste. Dann beginnt es doch, dass Jesus uns umgestaltet. Unterweisung, was heißt es, mit Jesus zu leben? Das ist unser Geschäft als Gemeinde. Liebe und Einheit leben als Gemeinschaft. Verantwortung übernehmen füreinander. Und festzustellen, ja, es gibt tatsächlich Menschen, die denken mit. Ich erinnere mich an so eine Situation, wir waren umgezogen, wir haben kleine Kinder gehabt, wir haben viel zu viel Miete gezahlt, mehr als wir uns leisten konnten. Und dann waren wir in diese Wohnung eingezogen und mitten im Winter der Heizöltank leer. Und boah, naja, wisst ihr, was Heizöl kostet. Und dann einfach zu erleben, dass dann plötzlich Leute aus der Gemeinde gesagt haben, ach, ihr müsst tanken, könnt es euch nicht leisten, da habt ihr was. Also dann, oder wenn die Waschmaschine kaputt ist oder so, dann festzustellen, zu sagen, nee, komm her, mach. Also das ist das, was Jesus hier lehrt und sagt, dass ihr Liebe untereinander habt, dass ihr Fürsorge füreinander habt, dass ihr mitkriegt, wenn jemand anders irgendwo gerade eine Not hat. Und wenn es bis ins Finanzielle hinein ist, zu sagen, komm her, ich brauche das gerade nicht, kannst du von mir was haben? Gottesdienst, ein weiterer wichtiger Punkt. Sie haben Gottesdienst gefeiert und diesen Gottesdienst nicht nur im Tempel täglich, sondern auch hin und her in den Häusern Abendmahl gefeiert. Und in Mitte des Gottesdienstes war das Abendmahl. Ich fand es interessant. Also das letzte Jahr war in mancherlei Hinsicht interessant. Dieses Coronavirus hat ja plötzlich mit einem Schlag alles lahmgelegt, auch viele christliche Veranstaltungen. Und ich erinnere mich, dass also seit Jahren begleitet mich diese Diskussion, wer darf in den Gemeinden Abendmahl austeilen? Wer ist dazu ordiniert? Und dann kam so ein kleines stachliches Virus und auf einmal wurden Zettel verteilt, Ablauf eines Abendmahls, um das allein zu Hause in der Familie zu feiern. Denke ich, hoch, schau mal an, was so ein kleines Virus doch plötzlich bewirkt hat. Auf einmal hat keiner was dagegen, dass Christen einfach miteinander im Haus sich treffen, Abendmahl feiern miteinander. Seltsam. Ich erinnere mich noch an Diskussionen, als irgendwann mal ich gewagt habe, in einem Hauskreis, mit dem Hauskreis Abendmahl zu feiern. Oh, was tust du da? Ja? Aber Jesus sagt, feiert dieses Mahl miteinander. Und was auch aus der Apostelgeschichte auffällt, es fand fast kein Gottesdienst in der Urgemeinde statt ohne gemeinsames Essen. Das haben wir schon in Gemeinden Diskussionen geführt, ob man in so einem heiligen Hallen wie im Gemeinschaftssaal essen darf. Die Frage ist nicht, wann haben wir damit angefangen, so etwas Unheiliges zu tun, sondern die Frage ist, wann haben wir damit aufgehört, das zu tun, was in der Apostelgeschichte an der Tagesordnung war. Das gemeinsame Gebet. Ja, gemeinsames Gebet. Und was noch auffällt, etwas, was wir bisher noch übersehen haben in diesem Bericht. Da heißt es nämlich mehrmals in der Apostelgeschichte, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff jedermann. Gottesfurcht war ein wesentliches Merkmal der Gemeinde in der Apostelgeschichte. Gottesfurcht ist ja nicht, dass man irgendwo den Kopf einzieht und sagt, sonst kriege ich von Gott eine drüber, ne? Sondern Gottesfurcht heißt, es ist die spürbare Gegenwart Gottes. Gott ist spürbar in unserer Mitte, sodass mir mancher blöde Spruch vergeht in seiner Gegenwart. Das ist Gottesfurcht. Und das heißt es immer wieder in der Apostelgeschichte, dass das spürbar war. Und vielleicht ist gerade das das entscheidende Moment, dass nämlich Jesus darauf vertraut hat, hat gesagt, ich bin durch meinen Heiligen Geist in eurer Mitte und ich werde euch befähigen, in der jeweiligen Situation die angemessene Form zu finden, wie diese grundlegenden Dinge, die ich euch übertragen habe, wie die bei euch gelebt werden können. Und indem ihr euch die Zeit nehmt, auf mich zu hören und offen seid für mein Führen und offen seid dafür hinzuhören, was ich euch auftrage, werdet ihr Wege finden, wie ihr in eurer Zeit das leben könnt. Und vielleicht ist dann das Vereinsmodell ja gar nicht so dumm. Wir haben ja oft das Problem, dass wir sagen, okay, wenn wir als Gemeinde rechtlich ein Verein sind, ja, Verein ist etwas, wo die Leute irgendwo hingehen, wenn sie gerade Langeweile haben, ne, dann gehe ich zum Briefmarkenzüchten. Aber Vereine, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ist auch ein Verein. Deutsches Rotes Kreuz ist auch ein Verein. Und da kann auch kein Sanitäter sagen, och, ich habe jetzt keine Lust mehr zu heimwarten, die Frau, ich behandle den Verletzten jetzt nicht. Ne? Sondern da geht es auch um Leben. Also es ist nicht die Form, es ist das, ja, die Gegenwart Gottes. Das ist bezeichnend. Gemeinschaft leben, aber wie? Jesus hinterließ uns keine konkret ausgefeilte Gemeindeordnung. Aber er lehrte seine Jünger, worauf es ankommt. Was ihm wichtig ist. Er leitet seine Gemeinde durch den Heiligen Geist. Und manchmal ist es ein bisschen erschreckend auch, wenn man dann einer Gruppe von Leuten so eine Nachricht schickt, ich habe da so eine Idee, bitte betet mal drüber, ob das eine Lösung für uns ist. Und 5 Minuten später kommen 2 Antworten, wo ich sage, hoppla, hat die aber schnell gebetet. Kennen wir das noch, dass wir sagen, ja, lass uns einfach mal ein paar Wochen drüber beten, ob Gott das bestätigt oder nicht? Und Jesus traut es uns zu, dass wir im Hören auf ihn die jeweils angemessene Form finden. Das war für manche in der Kirchengeschichte mal eine Kommunität. Das war eine andere Form, das war ein öffentlicher Gottesdienst. Martin Luther war da ja erstaunlich offen. Das ist ja nie aufgegriffen worden, was Luther geschrieben hat, ja. Wo gesagt hat, ich stelle mir drei Arten von Gottesdienst vor. Das eine, das Lateinische, wollte er gar nicht aufgeben, weil damals jeder Student selbstverständlich Latein gesprochen hat. Also ist jeder lateinische Gottesdienst für ihn ein internationaler Gottesdienst. Ein Studentengottesdienst, wenn er so wollt. Und er sagt, wenn ich einen lateinischen Gottesdienst mache, dann können die ganzen Studenten daran teilnehmen. Keiner muss erst Deutsch lernen. Und dann sagt er daneben, gibt es noch den Gottesdienst, wie er damals üblich war in den Kirchen. Wo er sich keine Illusion macht und sagt, das Volk hustet und so bei der Predigt der Rechtfertigung. Er sagt, da muss man evangelistisch reden. Dieser Gottesdienst, sagt Luther, ist eine Evangelisationsveranstaltung. Ich sage es mit meinen Worten. Der Ruf zum Glauben. Und daneben muss es noch eine andere Form von Gottesdienst geben, dass Menschen, die sich namentlich in Listen einschreiben, sich in den Häusern treffen, miteinander Taufe und Abendmahl feiern und mit Ernst Jesus nachfolgen wollen. Aber, sagt ein bisschen resigniert, dafür habe ich leider nicht die Leute. Die Regeln dafür, sagt er, das wäre ein Klacks, das ist leicht gemacht. Aber die Leute fehlen mir, die das wollen. Und so bin ich gespannt, wie Jesus uns in unterschiedlichen Verhältnissen dazu führt, das zu leben, was er uns aufgetragen hat. Wir merken ja, dass vieles sich verändert. Unsere herkömmlichen Vorstellungen von Jugendarbeit, die kannst du ja weitgehend in der Pfeife rauchen bei Ganztagsunterricht. Ja? Viele Kinder sind so ausgebucht, die brauchen ihr Handy allein schon als Terminplaner, sonst blicken sie nicht mehr durch. Und da muss man halt schauen, was ist für uns heute dran? Vielleicht haben dann irgendwo Gebetskreis auf der Arbeit, irgendwo in der Frühstückspause und so Sachen einfach ihren Platz. Aber dass Jesus hier sagt, Leute, ich traue euch das zu, im Hören auf mich und im Ernstnehmen dessen, was ich euch aufgetragen habe, die für eure Zeit jeweils beste Form zu finden, das tue ich in euch. Amen.